Und dann kamen wir da an und ich stand auf dieser Goldmine. Und ich sage das immer so pathetisch, aber es war wirklich dieser Moment, wo ich, also ich habe für einen kurzen Moment, ich kriege immer noch Tränen in die Augen, weil es so krass war, ich habe wirklich den Glauben an die Menschheit verloren.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von zwei Kindern. Über sehr viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es einerseits geschafft, viele meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Und zum anderen habe ich es geschafft, meine eigene Firma, meine Traum-Company aufzubauen. Mit diesem Glowcast und meinen Gästen hoffe ich, euch Inspiration für eure persönliche Entwicklung und eure Ziele zu geben und vielleicht das ein oder andere dabei auch noch für mich selbst mitzunehmen. Heute zu Gast habe ich die liebe Guja Merkle. Ich kenne sie ehrlich gesagt schon super lange. Wir sind auf ganz vielen Events schon zusammen gewesen, haben nebeneinander gesessen und ich kenne ihren wunderschönen Schmuck, den sie einerseits unter dem Brand Viri macht, aber auch mit Alina Merkau zusammen unter dem Brand Lovey 8. Was ich allerdings noch nicht kannte, war ihre total krass beeindruckende Gründerstory. Mit vielen, vielen Holpersteinen. Sie ist zweimal richtig krass gescheitert, hat die Firma ihres Vaters vor die Wand gefahren und hat aber dann mit einem Purpose alles wieder aufgebaut. Und darum soll es auch in dieser Folge nämlich gehen. Was ist dein Purpose? Guja erzählt uns davon, wie sie es geschafft hat, eben durch ein Entfachen ihrer Leidenschaft für das Schmuck-Brand quasi ein Unternehmen aufzubauen, was wirklich eine krasse Story hat. Aber hört selbst, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Guja, wie schön, dass du da bist. Vielen Dank. Magst du erstmal einmal zum Einstieg für alle, die jetzt gerade zuhören, einmal von deiner Reise berichten? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, es ist eine lange Reise tatsächlich, weil die begann in Pforzheim, der Goldstadt Deutschlands, sage ich immer dazu, weil Gold ist ja auch absolut mein Thema. Und da bin ich ganz klassisch in eine sehr klassische Unternehmersfamilie reingeboren worden, die eben Schmuck hergestellt haben. Und wie das halt so ist, kennen wir alle, bin ich mit meinen Eltern viel gereist, war super viel im Büro. Erinnere mich noch ganz doll an diesen Walk-in-Safe meines Vaters. Der hatte so einen riesen Safe, wo du wirklich reinlaufen konntest.
Ich glaube, den kennen nicht viele, Guja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also man kann sich das wie einen Kleiderschrank vorstellen als Safe. Und da waren eben überall Edelsteine und Schmuckstücke. Wow. Und das war schon toll. Und da habe ich natürlich ganz viel gespielt und war einfach ganz viel auch auf Messen dabei. Also ich habe das wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Das erzähle ich so, weil trotzdem es nie so Klick gemacht hat. Also es war nie so, dass Schmuck mich fasziniert hat. Ich habe natürlich auch Schmuck geschenkt bekommen zur Kommunion und zum Abi. Aber ich hatte nie eine wirkliche Verbindung dazu und habe es auch nie wirklich getragen. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man die Reise weiter dann verstehen möchte, weil ich dann auch, es war auch nie ein Thema, ob ich das übernehmen möchte oder so. Also ich bin dann mit 10 haben sich meine Eltern getrennt und dann bin ich nach Berlin, also vom Dorf nach Berlin, was natürlich für mich ganz schlimm war damals. Heute sage ich, das Beste, was mir passieren konnte. Und bin so einen ganz anderen Weg gegangen, weil Gerechtigkeit war für mich schon immer total das wichtige Thema. Und deswegen war auch klar nach dem Abi, ich möchte irgendwas machen, womit ich Dinge verändern kann, die nicht gut laufen. Aber ich glaube, geprägt von diesem Unternehmertum, was ich mitbekommen habe, war schon klar, ich möchte in Unternehmen rein und gucken, was kann ich dort verändern, weil für mich immer schon klar war, die haben die Power, Dinge zu verändern.
Und bist du mit deiner Mutter zusammen nach Berlin gezogen dann?
Ja, mit meiner Mama zusammen nach Berlin. Mein Vater war dann noch in Pforzheim und ist dann aber auch ohne uns in die Schweiz gezogen.
Ja, und hast du noch Geschwister?
Nee, ganz alleine.
Also bist du alleine mit deiner Mama nach Berlin?
Ja, habe ich immer vermisst, Geschwister haben. Deswegen habe ich dann auch noch schnell jetzt nachgelegt, damit mein Sohn nicht alleine ist. Genau, und war eigentlich so total auf meinem Weg. Ich muss sagen, ich war relativ schnell an einem Punkt zu wissen, was ich machen möchte, und habe dann einen Job bekommen bei betterplace.org, und da war ich so angekommen. Das hat sich so richtig angefühlt, die zu unterstützen, dein Unternehmen zu gehen, Projekte mit Unternehmen zu verbinden. Und dann kam so der Schicksalsschlag, der erste tatsächlich. Ich war in meinem Leben, bis ich 21 war, noch nie mit dem Tod in Verbindung. Und dann ist mein Papa gestorben, relativ zackig nach schwerer Krankheit. Und das war schon krass, weil wir eng waren. Also ich war ein großer Papa-Fan. Und wir aber auch nie darüber gesprochen haben, weil er das auch nicht so richtig einsehen wollte. Das heißt, es gab dieses Unternehmen, aber wir haben nie darüber gesprochen. Also ich wusste gar nichts darüber, außer dass er Schmuck verkauft. Es war jetzt auch nicht so ein klassisches Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Es war ein relativ kleines Unternehmen, weil er einfach die krasseste Salesperson ever war. Also ich weiß noch, ich war mit ihm in New York, und dann haben wir irgendjemanden getroffen. So funktionierte auch die Schmuckbranche. Das ist jetzt nicht, mein Vater hat nichts Illegales gemacht, aber dann hatte der halt so Diamanten in der Tasche und dann ne Handschlag und so. Das ist schon eine echt spannende Branche, und das habe ich halt so mitbekommen. Aber dann war da eben doch dieses Unternehmen, und da gab es auch einen kleinen Shop in der Schweiz und also Mitarbeiter. Ich war 21, mitten im Studium bei Better Place gearbeitet, super happy. Dann natürlich dieser Schicksalsschlag, die Trauer, wie geht man damit um? Bin ich eh nicht so gut mit, bin so eine kleine Verdrängungsperson. Und dann aber auch die Verantwortung, da reingedroppt zu werden, ohne irgendwas darüber zu wissen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeschlagen, und die Mitarbeiter haben eigentlich meistgehend einfach das weitergemacht. Aber dadurch, dass mein Vater weggefallen ist, sind natürlich auch die Umsätze weggefallen. Und ich habe mit 21 gemerkt, ich kann keinen Schmuck verkaufen. Also vor allen Dingen nicht auf dem Level. Ne? Wir waren ein High-Jewelry-Unternehmen. Ich wusste gar nicht, wie die Sprache des Luxuses geht, sagen wir es mal so. Und das führte dazu, dass ich immer mehr gestruggelt habe und immer mehr auch Geld, also Familiengeld quasi, in diese Firma gepumpt habe, einfach um Löcher zu stopfen. Auch einfach gar keine unternehmerische Ahnung hatte, sondern habe immer so Geld überwiesen. Und irgendwann war dann der Punkt, wo dann kein Geld mehr da war zu verwalten. Da war ich dann 23. Das waren auch schreckliche 2 Jahre, weil ich dann in dieses besagte Dorf da in die Schweiz ziehen musste mit 21. All meine Freunde waren irgendwie voll im Leben, sind gereist, haben sich voll ausprobiert, und ich saß da in diesem Dorf, was schön ist, um Ski zu fahren, aber um da zu leben mit 21. Es waren schon krasse 2 Jahre.
Für mein Verständnis einmal, warst du denn wirklich gezwungen, das jetzt zu übernehmen, oder war das dann auch so deine Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt das, was mein Vater da aufgebaut hat, nicht einfach liegen lassen? Hätte es nicht auch jemand anders übernehmen können, weitermachen können?
Also ich glaube, es war keine bewusste Entscheidung, weil ich mit 21 die Tragfähigkeit noch gar nicht verstanden habe über so eine Entscheidung. Ich glaube, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob ich das machen muss. Es war für mich so, ich bin ein Mensch, der sehr schnell Verantwortung übernimmt für alles und jeden. Und es war total klar, dass ich das mache. Es hätte aber jetzt auch so, glaube ich, niemand übernehmen können, weil aus der Familie, also ich bin ja die einzige Tochter gewesen. Meine Mutter war mit anderen Sachen beschäftigt. Die hat mir schon auch geholfen, aber die hat einen anderen Weg eingeschlagen. Und so ein Business zu verkaufen wäre schwierig gewesen, weil es halt so krass an der Person meines Vaters hing. Und witzigerweise, ich glaube, es war einfach zu früh, weil ich habe ganz viele Anteile von ihm, jetzt so mit dem Älterwerden, jetzt bin ich 37 und erkenne ganz viel Eigenschaften von ihm. Also ich glaube, wenn ich es jetzt bekommen hätte, dann hätte ich daraus ganz anders was machen können. Aber ich war einfach zu jung, und diese Entscheidung war nicht wirklich eine bewusste Entscheidung. Es war einfach so, ich mache das jetzt. Und nach 2 Jahren war einfach das Geld alle und die Firma funktionierte nicht. Und dann musste ich mit 23 Insolvenz anmelden.
Wow, und war es ein Einzelunternehmen oder eine GmbH?
Es war eine GmbH, also eine Schweizer GmbH. Funktioniert immer so ein bisschen anders, aber kann man eigentlich gut vergleichen. Also es war schon der ganze Prozess. Das war schon doll. Aber dadurch, dass ich die einzige Schuldnerin quasi war, weil wir ja immer Privatgeld da reingesteckt haben, war das jetzt quasi relativ schnell getan, aber dann kamen die Schuldgefühle. natürlich, weil es war das Lebenswerk meines Vaters, meiner Familie. Meine Mutter hat seitens der Ehe damit gearbeitet. Mein Großvater hatte das schon gegründet. Also das war schon, was aber auch krass war, weil mein Großvater ist verstorben, da war mein Vater 17. Der hat also dieses Unternehmen mit 17 übernommen. Also irgendwie war da auch so eine Wiederholung. Genau, und ich hatte Schuldgefühle bis sonst wohin, weil ich, also und auch Versagensängste, ne? So diese, und ich habe es jetzt nicht geschafft. Ich bin diejenige, die hier irgendwie nicht nur das Unternehmen, sondern da war ja auch ein Vermögen mit verbunden, ne? Also das war so richtig, da bin ich auch das erste Mal mit dem Thema Geld in Verbindung gekommen. Also ich war immer privilegiert mein Leben lang aufgrund der Tätigkeiten meines Vaters, aber plötzlich damit auch zu merken, okay, ich habe alles versemmelt. Alles. Mhm. Das war auch richtig krass. Also, und dann mit 23 bist du ja auch noch nicht so an einem Punkt, wo du so super reflektiert mit Dingen umgehst, weil du einfach auch wahnsinnig wenig Erfahrung hast so mit dem Leben, ne? Also das war schon...
Und hattest du dir dann auch zu dem Zeitpunkt, also auch in diesen 2 Jahren, hast du da richtig so aktiv mitgearbeitet und dann auch wirklich alles dir selber beigebracht? Weil ich meine, mit 21, du sagst ja auch selber, ne, du warst ja vorher gar nicht so in dieser Wunschvorstellung, jetzt einfach als Unternehmerin dieses oder als Geschäftsführerin dieses Unternehmens plötzlich so einzutreten. Bist du denn an dem Punkt schon irgendwann mal auf die Idee gekommen, dir vielleicht auch Hilfe zu holen, irgendwelche Coachings zu machen oder dich da irgendwie zu unterstützen? Oder hast du einfach wirklich Harakiri, ich mach das jetzt und...
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil also das hat mich auch geprägt. Also ich habe es erst Harakiri gemacht und war leider noch nicht so weit und so reflektiert, mir Coachings zu holen. Mhm. Das hätte ich jetzt gemacht, sondern ich habe dann Berater geholt. Und das sage ich jetzt sehr bewusst, sehr spitz, weil diese Berater, die sind eher auf mich zugekommen. Und das waren schon alles sehr alte, weiße Männer, die, glaube ich, eher gemerkt haben, dass ich naiv und wenig Ahnung habe und die einfach richtig gemolken haben. Also am Ende habe ich da auch wahnsinnig viel Geld verloren und die nicht wirklich mein Interesse oder das Interesse der Firma hatten, sondern mir gesagt haben, sie zeigen mir jetzt, wie es geht und dann wird das super erfolgreich und dann kriege ich das alles hin. Die haben sehr mit meinen Emotionen gespielt und mit meiner Hilflosigkeit am Ende auch. Jetzt, und das finde ich super spannend, Steve Jobs hat das ja bei seiner berühmten Rede gesagt in Stanford, wenn man das Leben rückwärts sich anschaut, dann macht alles Sinn. Dann geben alle Dots natürlich absolut Sinn und so kann ich das jetzt auch sehen. Also ich habe dann trotzdem wahnsinnig viel gelernt durch diese ganzen Erfahrungen. Aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt Unternehmertum nicht durch die 2 Jahre gelernt habe. Da habe ich eher gelernt, dass wenn du nicht bei dir bist und dir nicht vertraust und dass es dann schwierig ist und nicht funktioniert. Was ja auch ein gutes Learning ist.
Ja, absolut. Absolut. Wie ist es dann weitergegangen?
Dann, ich hatte quasi noch ein bisschen Stock. Also ich war gefühlt pleite. Also ich hatte kein Geld mehr, aber ich hatte einen Stock an Edelsteinen und auch noch ein paar Schmuckstücken. Die waren quasi noch da. Und ich hatte Schuldgefühle. Das waren so meine zwei Koffer, die ich dabei hatte. Und wollte erstmal mir einen klaren Kopf verschaffen. Und bin gereist. Bin auch nach London. Also bin erst nach London, weil ich wollte so ein bisschen besser verstehen, woher Faszination Schmuck kommt. Warum es Leute da draußen gibt, die 5.000 Euro für einen Ring ausgeben. Weil ich stand da und dachte, ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann man denn 5.000 Euro für einen Ring ausgeben? Und das war natürlich auch der Missing Part, dass ich das Business überhaupt nicht verstanden habe. Und dann bin ich nach London gegangen. Da gibt es das GIA, Gemological Institute of America. Und die machen, da kannst du quasi, wie heißt es, Gemologie studieren. Mhm. Also Diamond Grading, Colorstone Grading, super spannendes Thema. Das sind aber wirklich lange Studien. Und da kannst du aber auch so Schnupperkurse besuchen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und als ich da war und mir Edelsteine angeguckt habe, Diamanten, verstanden habe, dass die aus der Erde kommen, wie die wachsen, wie selten die sind, auch so die Historie von Schmuck, ne, was Schmuckstücke irgendwie ausmacht, wie viele Emotionen da drin hängen und so, da fing es schon an in mir so zu arbeiten, dass ich dachte, okay, krass, wenn man das mal so von der Perspektive sieht, ist Schmuck was super Tolles, weil es einfach so viele Erinnerungen und Emotionen einfangen kann und auch einfach so was Seltenes ist, was so ein Geschenk aus unserer Erde irgendwie ist. Und dann fing das so an, dass ich das irgendwie so in mir arbeite Projekte. Und trotzdem wollte ich noch weiterreisen, einfach auch um die 3 Jahre zu verarbeiten und bin dann nach Peru gegangen, weil ich da so klassisch Tracking gemacht habe. Und ob man das jetzt Schicksal nennt oder Zufall, das ist jedem selber überlassen. Aber ich endete in so einem kleinen, rammeligen Hotel an der Küste. Und da war so eine Reisetruppe von Fairtrade und noch anderen Leuten. Und wir saßen so beim Frühstück und die haben Englisch gesprochen. Und ich habe verstanden, dass die jetzt eine Goldmine sich angucken. Und alles in mir war so,
krass.
Okay, krass, eine Goldmine. Das, boah, wieso kommt das jetzt hier so am Ende der Welt irgendwie auf mich zu? Und dann habe ich die einfach ganz klassisch gefragt, ob ich da vielleicht mitkommen könnte. Und habe so ein bisschen meinen Background erzählt. Die haben das, glaube ich, nicht so richtig verstanden, was ich mache. Und dachten irgendwie, ich möchte jetzt Gold kaufen. Also ich durfte auf jeden Fall mit. Und es war wirklich dieser Life-Changing-Moment. Also ich bin, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, da auf diesen Truck gestiegen, auf diesen Pickup hinten auf der Ladefläche. Und wir sind da 4 Stunden lang in die Anden hochgefahren. Die Luft wurde immer dünner. Es war eiskalt, aber die Sonne brannte. Und nach 4 Stunden kamen wir wirklich ganz oben auf dem Berg in the middle of nowhere an. Und du sahst schon so Wellblechhütten und dazwischen war so bunte Wäsche aufgehangen. Es war so ein ganz komischer Geruch in der Luft. Auf dem Weg haben wir schon Frauen gesehen, die Wasserkanister hochgetragen haben, stundenlang. Dann wurde mir auch gesagt, nichts essen, nichts trinken. Hätten sie mir mal früher sagen sollen, weil ich hatte nichts dabei, aber gut. Und dann kamen wir da an und ich stand auf dieser Goldmine. Und ich sage das immer so pathetisch, aber es war wirklich dieser Moment, wo ich, also ich habe für einen kurzen Moment, ich kriege immer noch Tränen in die Augen, weil es so krass war, ich habe wirklich den Glauben an die Menschheit verloren. Weil ich war in meinem sehr privilegierten Bubble-Leben niemals in der Berührung oder habe mir niemals Gedanken gemacht, wie werden Rohstoffe abgebaut, wo werden Rohstoffe abgebaut, unter welchen Bedingungen, wer baut eigentlich Rohstoffe ab, weil das war ja immer alles da. Und ich stand da und ich habe die Menschen gesehen, Missbildungen gesehen, Quecksilber war dieser Geruch, du brauchst Quecksilber, um Gold aus dem Gestein zu lösen, in dieser Form von Goldabbau. Es war keine Infrastruktur, arme Menschen, super krass harte Arbeit, es wurde überall gesprengt, die Menschen haben das Quecksilber angefasst, es wurde verbrannt, Kinder sind da rumgelaufen, es gibt keine Schule, keine medizinische Versorgung. Es war katastrophal. Ich habe erstmal verstanden, was für eine Arbeit ist, um 1 Gramm Gold rauszuholen. Also 1 Gramm ist nichts, damit kann ich nicht mal einen Ring machen. Arbeiten die eine Woche, die müssen 1 Tonne Gestein durchforsten unter wirklich Risk of their lives. Also es ist wirklich total krass. Und ich stand da und es kam alles zusammen. Mein erster Impuls war, zum Glück ist diese Firma pleite. Es kam Scham in mir hoch, weil ich dachte, okay, damit hat meine Familie Geld verdient. Also es war wirklich alles in mir, nichts stimmte mehr. Und es war schon so ein Moment, wo ich dachte, krass, okay. Und dann wurden wir da rumgeführt und ich habe alles gesehen und die Menschen standen wirklich da und wollten mir Gold verkaufen. Und es war aber auch dann total spannend, weil ich mit ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen bin, die mir erzählt haben, was schief, also es war dann so ganz vernünftig, weil die mir erzählt haben, sie haben keinen Zugang zum Markt, sie werden vergessen, sie sind illegal, sie gehören nicht dazu. Also es waren so ganz konkrete Sachen auch, die einfach nicht stimmten. Sie haben halt kein Geld, um in Infrastruktur, in Medizin etc. Zu stecken. Und ja, es passieren auch Unglücke. Also Minen werden verschüttet, weil die auch nicht wirklich wissen, wie sie Gold. Also das ist so von der Hand in den Mund. Und die Leute haben immer wieder dieses Gambling-Gefühl. So dieses Morgen finde ich diesen Goldnugget. Morgen ist alles gut. Und es sind dann diese Goldrushes, wo alle einfach anfangen zu graben, aber eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. Und das war, glaube ich, so dieser, also das waren dann 3, 4 Jahre, nachdem mein Vater gestorben ist. Und das alles zusammen arbeitete unheimlich in mir.
Das kann man sich nur vorstellen, wenn du es erzählst. Also wirklich, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, weil man sich, wie du schon sagst, ne, so selten Gedanken über solche Sachen macht. Woher kommt es eigentlich? Ne? Was steht da eigentlich wirklich hinter? Und was für ein krasser Schicksal, also was für ein Schicksal, dass du da einfach in diesem Moment hingereist bist, ohne noch nicht mal diesen Gedanken zu haben, wirklich so eine Goldmine mal zu besuchen. Und seitdem besuchst du ja regelmäßig Goldminen. Ja.
Seitdem ist das fast mein Business geworden.
Ja, genau. Was ist daraus entstanden? Weil du hast da ja dann doch wirklich für dich ja auch einen großen Entschluss getroffen.
Mhm. Das ging dann alles relativ schnell auch in mir, weil auf der anderen Seite war das wie so ein fehlendes Puzzlestück, weil, also A, davor quasi in London ein bisschen zu spüren, was Schmuck ausmacht, was die Faszination ausmacht und dann dieses Erlebnis auf dieser Goldmine, wo gar nichts mit meinem Wertekompass zusammenpasste, das war wie so ein, okay, vielleicht ist das meine Aufgabe, gar nicht jetzt erstmal quasi auf die Industrie gesehen, sondern in dieser Familien Unternehmersgeschichte, ne? Vielleicht ist das genau das, was ich reingeben kann. Mhm. So, weil ich zu dem Moment und bis heute bin ich keine gute Salesperson, das muss ich auch zugeben. aber vielleicht ist
Aguirre,
das
vielleicht
meine
nur
Stärke.
Noch nicht.
Noch nicht, genau. Das kann man ja lernen. Aber das war ganz klar wie so ein, das kann ich. Das ist sowas, was aus mir rauskommt, was in mir einfach schon immer drin war. Und ich bin nach Hause geflogen und der erste Impuls war, okay, krass, wenn ich aus der Industrie kommend das schon nicht wusste, dann weiß das ja überhaupt gar niemand. Und dann, Kommunikation war schon immer irgendwie so mein Tool und eben gepaart mit diesem sich einsetzen für Gerechtigkeit. Und dann habe ich meine Foundation gegründet, die Earthbeat Foundation. Man muss dazu immer sagen, damals war ich ja noch aufgrund des Todes meines Vaters in der Schweiz. Das ist immer wichtig zu sagen, weil das war ein Fehler am Ende. Eine Stiftung in der Schweiz zu gründen, ist so ein bisschen wie ein Verein zu gründen. Das kann man nicht mit Deutschland verbinden. Also brauchst keine Million Stiftungskapital, sondern du kannst ganz normal, so ein bisschen wie eine GmbH am Ende.
Und was daran war jetzt der Fehler?
Der Fehler war, dass viele denken, dass eine Stiftung viel Geld hat. Aber wir brauchen eigentlich immer Geld. Das war so am Schluss. Aber nur, das ist mir immer nur wichtig zu sagen, weil sonst passt die Story nicht zusammen, dass ich ja kein Geld mehr hatte. genau, ich habe dann tatsächlich, hatten wir noch eine Immobilie. Das war so das Familienhäuschen in der Schweiz, wo mein Papa drin gelebt hat, wo wir immer Urlaub gemacht haben und so. Und die habe ich dann tatsächlich verkauft. Also es war auch ein großer Schritt, das loszulassen. Mhm. Aber ich bin auch Wassermann, ich bin so voll auf die Zukunft. Ich kann dann so Sachen auch schnell loslassen und sagen, boah, da will ich hin.
Und du siehst dann auch wahrscheinlich so den Purpose dahinter, ne? Warum man jetzt eben das Haus dann auch verkaufen sollte.
Genau, was ich damit kreieren kann. Mhm. Und das habe ich gemacht und damit habe ich quasi die Stiftung gegründet, mit dem Ziel, Aufklärung zu leisten. Mhm. Einfach zu erzählen, hey Leute, das ist das Problem, das müssen wir alle wissen. Liebe Industrie, lass uns doch jetzt was verändern. Das war so mein naiver Gedanke dahinter. Und dann habe ich die Stiftung gegründet und bin durch die Schweiz getingelt und war bei den großen, namhaften Schmuckherstellern und war so total naiv und alle so, ja, das wissen wir. Und nein, wir ändern jetzt nichts, weil wir machen das schon immer so und das interessiert auch niemanden. Und ich stand da und dachte so, cool. Ach so, okay. Ihr wisst
halt
das.
Nicht alle so wie du.
und habe mich da wirklich, also ich habe mich da richtig durchgekämpft. Und das ist jetzt ja auch schon wieder 12 Jahre her, bin mittlerweile wirklich eine Expertin geworden, wie Rohstoffe und warum das so ist und warum es eigentlich alle wissen und wir nichts verändern und wie kompliziert es auch ist und so. Und habe dann aber schnell gemerkt, okay, nur mit Stiftungen und Kommunikation und so kann ich das nicht verändern, weil die Unternehmen, die es verändern könnten, die wollen nicht so richtig. Und dann habe ich diesen mutigen Schritt gefasst für mich, was total krass war, weil ich es eigentlich nie machen wollte, dass ich selber ein Schmuckunternehmen gründe, weil ich zeigen wollte, wie es anders geht und dass es anders geht und dass man ein Schmuckunternehmen gründen kann, was all das einfängt, was Schmuck kann, Emotionen, die Schönheit dahinter, das Investment auch dahinter, was ja ein Schmuckstück am Ende auch ist, aber eben so, dass alle, die damit in Berührung kommen, das Bestmögliche davon haben und eben nicht aufgrund von Ausbeutung und wir machen es uns hier schön und gönnen uns das, aber andere müssen dafür leiden. Und das wollte ich einfach zeigen, weil ich davon einfach so fest überzeugt war und habe dann aber auch immer noch aus dem Blauen raus ein Unternehmen gegründet. Ich war ja noch nicht viel weiter mit meinem Wissen zum Unternehmertum. Und da habe ich eigentlich alles gelernt. Also vom Notartermin die GmbH zu gründen bis jetzt. Also ich sage immer, ich hatte eine sehr teure Ausbildung, weil viel Lehrgeld bezahlt natürlich. Ne? Wenn man es irgendwie sich selber beibringt, dann macht man auch Fehler und Rückschritte und aber da habe ich Unternehmertum gelernt und es war einfach auch nochmal was anderes, das wirklich selber anzufassen. Die ersten Kollektionen, die ich gemacht habe, ich habe mich überhaupt nicht um Zielgruppen gekümmert. Ich habe einfach Schmuck gemacht, so wie ich das halt kannte, große Schmuckstücke. habe mir überhaupt kein Thema gemacht, so wie verkaufe ich das eigentlich. Ich dachte so, das wird schon alles. Ich habe die ersten 2 Jahre kein einziges Schmuckstück verkauft. Keines.
In zwei Jahren nichts.
Die Schmuckstücke, die ich kreiert habe, haben irgendwie 25.000 Euro gekostet. Weil ich irgendwie dachte, ach, das ist doch schön und wir machen das. Und haben überhaupt keine Platte darum gemacht, was das alles kostet und wie man das kalkulieren muss und so.
Und das war auch alles noch mit dem Geld von dem Verkauf des Hauses?
Genau. Also ich bin 2-mal quasi pleite gegangen in meinem Leben. Also das erste Mal dann vor dem Haus verkauft, die alte Firma Insolvenz, dann das Haus verkauft, damit Stiftung und Unternehmen gegründet. Und nach 2 Jahren war ich wieder an dem Punkt. Ich war eigentlich wieder an dem Punkt, dass ich da stand. Ich habe da immer Geld reingesteppt. Und war natürlich auch alles teurer, weil ich bin ja quasi, ich habe recherchiert, wie kann ich Gold anders einkaufen, wie kann ich Edelsteine anders einkaufen, wie kann ich Impact schaffen, wie kann ich die Stiftung finanzieren. Mhm. All das habe ich ja quasi, das kostet natürlich alles riesen viel Geld und wenn du dann natürlich kein Schmuckstück verkaufst, dann hast du schon auch wieder ein Problem. Und auch da musste ich noch einmal durch, weil dann habe ich mich richtig auf den Hosenboden gesetzt und dann fing ich mal an mit, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und dann habe ich rausgefunden, dass die, die den 25.000 Euro Schmuck kaufen, die gibt es ja da draußen auch, die interessieren sich gar nicht so doll dafür oder damals, das ist ja auch 7 Jahre her, die interessieren sich noch gar nicht so doll dafür, wie sowas hergestellt wird, ob da Kinderarbeit, Quecksilber etc. Passieren,
dahinter steckt.
Ja. Die haben natürlich ganz andere Interessen, die ich nicht bedienen konnte. Und dann habe ich gemerkt, da draußen gibt es aber durchaus Menschen, die sich dafür interessieren und die aufgeklärt werden wollen und die das unterstützen wollen. Dann habe ich angefangen, Schmuckstücke für die Menschen zu kreieren, die natürlich viel günstiger waren, weil sie kleiner waren, weil sie mehr dem Zeitgeist entsprochen haben. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, dieses Gefühl des ersten Schmuckstückes, das war... Ich bin vollkommen ausgeflippt. Da war da draußen eine Frau, die einen Ring von mir getragen hat. Das war das allercoolste Gefühl auf der ganzen Welt. Seitdem verkaufen wir zum Glück
mehr Schmuckstücke. Was glaubst du denn, hat dich so angetrieben, weiterzumachen? Weil wenn man das jetzt so hört, dann also da steckte ja auch diese wahnsinnige Trauer hinter. Mhm. Auch eben gar nicht mal, eben du hattest gar nicht diese Passion für den Schmuck an sich. Also du hast selber eigentlich gar nicht so richtig verstanden, warum kauft man denn für 5.000 Euro einen Ring oder ein Armband oder Ohrringe? Was hat dich denn dann wirklich letztendlich dann noch so weiter angetrieben? War es dann wirklich diese Erfahrung in Peru, die du da gemacht hast, dass du gesagt hast, es darf einfach nicht so weitergehen und ich muss jetzt hier noch weiter dran arbeiten?
Ich glaube, es ist bis heute, weil ich bin jetzt natürlich an einem ganz anderen Punkt zum Glück, sonst würde ich hier auch nicht sitzen, aber es ist Unternehmertum, ist nach wie vor, es ist Struggle einfach und es ist bis heute dieser unerschütterliche Glaube und ich glaube, das ist das, was mich ausmacht. Ich glaube daran, dass wir es anders machen können. Und wir sind noch lang nicht an dem Punkt, an dem ich sein möchte, aber ich habe die ganz klare Vision vor Augen, wie ich Unternehmertum sehe, wie ich meine Verantwortung als Unternehmerin sehe und was ich, woran ich auch glaube, was wir Unternehmer und Unternehmerinnen schaffen können. Und, und natürlich explizit auf meine Industrie. Ich bin da so fest von überzeugt und das ist, glaube ich, das, was mich antreibt, dass ich oft sage, okay, vielleicht sind wir noch nicht an dem Punkt, aber wir werden an den Punkt kommen. Die Industrie, die Konsumenten, wir werden an den Punkt kommen, wo wir zeigen können, dass eben das beides Hand in Hand geht. Wir können wachsen, wir können erfolgreich sein, wir dürfen Geld verdienen und das alles geht aber im Einklang mit Menschenrechten und Umweltschutz. Es ist möglich, ich bin da fest von überzeugt und ich glaube, dieses auch die Arbeit, ne, mittlerweile natürlich, du meintest ja, ich besuche öfter Goldminen, wir haben ein paar tolle Projekte in Uganda aktuell. Das gibt natürlich auch total viel zu sehen, wie man dort Impact vorantreiben kann, was wir da schon alles verändert haben. Wir haben zum Teil kleinere Goldminen schließen können. Wir konnten alternative Einkommensquellen schaffen. Wir haben wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass das Thema in den Medien mehr aufgegriffen wird. Neben den Unternehmen werde ich ja auch ganz viel gebucht für Talks und so. Und das ist schon mein Steckenpferd geworden, auch einfach ganz ehrlich darüber zu sprechen und ganz transparent darüber zu sprechen, weil ich finde, das müssen wir viel mehr machen und gar nicht so diese Perfektion. Wir sind auch noch nicht perfekt, weil das quasi das System lässt noch gar nicht zu, dass wir es machen. Aber ich finde es auch so super spannend, an dem System zu arbeiten und zu gucken, okay, da hier kommen wir noch nicht weiter, was müssen wir denn quasi im Hintergrund tun, damit wir da weiterkommen. Mhm. Und ich glaube, das treibt mich einfach total an. Und das hat mich immer schon angetrieben. Und das ist bestimmt als Grundding die Erfahrung, die ich in Peru gemacht habe. Und ja, das nehme ich, glaube ich, immer wieder so als Lift-up, wenn ich manchmal da sitze und denke,
Für alle, die jetzt gerade zuhören, und wahrscheinlich geht es da vielen draußen, gerade wie mir, die Geschichte ist wahnsinnig bewegend und auch total inspirierend. Und was glaubst du denn, wo könnte man denn schon mal mit anfangen? Also was könntest du jetzt auch in dieser Podcast-Folge einfach mal so an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen so als kleines Appell mal so mitgeben? Also wie können wir alle daran arbeiten, dass etwas anders wird? Was ist so das, wo du sagst, hey, das würde ich euch jetzt gerade schon mal so gerne mit auf den Weg geben?
Ich glaube tatsächlich, also Kommunikation ist natürlich total wichtig, hinterfragen, aber es läuft einfach noch ganz viel nicht so, wie es laufen sollte. Mhm. Aktuell, ich meine, es hauen uns ja die Nachrichten um die Ohren und du denkst ja manchmal, für was lohnt es sich ja eigentlich noch? Es ist eh alles schon zu spät. Ich glaube, einmal ist ein gewisses Maß an Optimismus total wichtig. Aber man kann auch nicht alles gut machen oder man kann nicht sich für alles einsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, was total wichtig ist, und das ist ja auch im Unternehmertum oder auch privat immer wieder so ein Thema, ist, den Purpose zu finden. Mhm. Also das, wofür man aufstehen möchte, wofür man sich einsetzt. Und man muss nicht 7 Purposes haben. Es reicht, wenn man einen hat. Und ich glaube, das kann sich jeder auch ganz individuell fragen, was ist eigentlich das Thema, was mich, wofür ich aufstehen möchte und wo. Und das ist auch so wichtig, weil man muss ja nicht immer gleich ein Unternehmen gründen und eine Stiftung und so. Man kann in ganz kleinem, vielen schon anfangen, für etwas aufzustehen und Haltung zu zeigen und Dinge zu verändern. Und das ist so ein bisschen wie mit den Neujahrsvorsätzen. Es reicht ja, wenn man einen erstmal hat und sich auf den fokussiert, statt 17 Sachen gut machen zu wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was ich mitgeben kann, ist, dass man sich mal fragen kann, wofür will ich eigentlich aufstehen? Was ist mir wichtig? Ganz oft hat es ja auch eine persönliche Note. Und ich glaube, die braucht es auch, um dann auch wirklich das konsequent zu machen. Und manchmal reicht einfach schon ein Gespräch oder eine Nachfrage. Hey, woher kommt das oder jenes? Wie wird das oder jenes eigentlich produziert? Oder wofür setzt ihr euch ein? Oder ne, wenn es jetzt darum geht, sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber es gibt so viel tolle Organisationen da draußen. Es gibt so viele tolle Frauen und Männer, die sich für Großartiges einsetzen. Und vielleicht kann man sich selber einfach fragen, wofür brenne ich und wo kann ich vielleicht unterstützen oder ja. Mhm.
Ja, schön. Und jetzt nochmal so ganz konkret auf deine Thematik. Mhm. Der ganzen Thematik mit den Goldminen und Schmuck. Ich meine, ich bin selber jemand, ich trage unfassbar gerne Schmuck. Ich trage ja auch von euch, von Lavi8, eine Kette und so weiter. Und es hat für mich natürlich auch immer eine ganz tolle Bedeutung, wenn ich weiß, wer steckt dahinter, ne? Wer ist quasi die Person hinter dem Unternehmen. Und ich glaube auch, das ist sowas, wo ich heute sehr, sehr gerne kaufe. Aber es gibt ja auch unfassbar viele Menschen, die sich das auch noch gar nicht leisten können. Ne? Wie viele nehmen sich einfach mal kurz bei H&M an der Kasse oder bei Zara oder sowas ein Schmuckstück mit, weil sie einfach sagen, ja, das passt jetzt gerade. Und dann ist das aber auch eigentlich mehr oder weniger ganz schnell kaputt. Kannst du vielleicht nochmal da so ein bisschen aufklären, was kann man da vielleicht auch ein bisschen besser machen, auch zu der Thematik Nachhaltigkeit?
Super gerne, weil das ist natürlich was, womit wir auch ganz viel in Berührung kommen, weil mit Lovi versuchen wir ja auch schon ein bisschen breiter uns aufzustellen und mein anderes Unternehmen ist natürlich auch im Luxus angesiedelt, das ist auch das ist auch bewusst so gewählt und trotzdem geht es gar nicht immer darum, was kann ich mir leisten und ich verstehe auch, dass man möchte auch mal sich was Schönes gönnen und man hat eben jetzt nicht die 400 Euro oder die 3000 Euro da und ich glaube trotzdem, dass das Wichtigste, was man machen kann, ist, auch wenn man mal bei H&M was kauft, man kann sich trotzdem damit auseinandersetzen und man kann trotzdem ins Gespräch gehen oder man kann natürlich auch sich hinterfragen und sagen, okay, vielleicht spare ich mir jetzt den einen Impulskauf und den nächsten auch noch und den übernächsten auch noch und zack, hat man gleich schon ein ganz anderes Budget auf dem Konto und investiert lieber in das eine Ja. Echt Goldschmuckstück. Und ich merke auch immer wieder, was ich auch total schön finde, dass wir Kunden haben, die lassen sich dann Gutscheine schenken. Die warten dann auch mal 3 Jahre. Aber das ist ja auch, das meine ich ja auch, Schmuck hat auch eben genau dieses, dass du eben damit dann auch was Tolles verbindest. Und das ist ja am Ende viel schöner, weil mit dem H&M-Ding verbindest du jetzt. Das ist natürlich ein modisches Accessoire. Da sage ich auch, da gibt es auch Flohmärkte oder eine Second-Hand-Plattform, wo man sich durchaus auch mal irgendwas, ich verstehe das schon, ich möchte auch mal so einen Bold-Ohrring haben und den kannst du dir natürlich nicht immer in Echtgold machen. Aber da gibt es natürlich auch Second-Hand oder wie auch immer. Ihr macht ja auch bald so einen tollen Sale. Und generell ist, glaube ich, dass sich mit Dingen auseinandersetzen. Manchmal nervt es auch, weil man muss sich eh schon mit so viel Sachen auseinandersetzen. Und gerade das Goldthema ist wahnsinnig komplex, weil wir auch an einem Punkt sind, wo natürlich müssen alle Unternehmen irgendwas machen und dann wird schnell gar nicht immer bewusst, sondern weil das Thema so komplex ist, dass sich, glaube ich, manche Unternehmen gar nicht so in die Komplexität einarbeiten können, dann wird schnell gedacht, okay, wir benutzen recyceltes Gold, dann ist es schon mal cool. Das ist auch per se überhaupt nicht schlecht oder so. Aber man muss sich immer hinterfragen, was ist eigentlich mit dem Impact dahinter? Weil gerade beim Gold ist es so, wenn wir mehr und mehr recyceln, es wird ja schon ganz viel recycelt, ist es anders als jetzt Aluminium. Wenn wir jetzt Aluminium recyceln, dann wird weniger Aluminium abgebaut, weil Aluminium ist halt ein Rohstoff, den wir brauchen. Gold ist ja auch eine Währung. Das heißt, egal wie viel wir recyceln, es wird trotzdem weiterhin Gold abgebaut, weil wir Menschen einfach so sind. Wir wollen das Wertvolle haben. Das heißt, man muss schon gucken, wo ist der Impact dahinter? Wer bezieht vielleicht das Thema auch mit ein und spricht ganz transparent darüber, dass man eher solche Unternehmen auch unterstützt. Man kann zum Beispiel schauen, das auch ganz oft, dass man Familienerbschmuck hat. Also auch wenn man jetzt nicht aus irgendeiner wohlhabenden Familie kommt, aber die meisten haben irgendwie noch so den einen Ring von Oma oder so von der Mama eine Goldkette. Sowas kann man umarbeiten lassen, sowas kann man in Zahlung geben. Also man hat schon Möglichkeiten, anders mit den Dingen umzugehen. Aber ich weiß auch, und ich glaube, das ist auch ein Teil von mir, ich bin nicht die, die mit erhobenem Zeigefinger rumläuft, weil es ist einfach manchmal so komplex und so persönlich und da hängt so viel miteinander, dass ich jetzt auch nie irgendjemanden dafür kritisiere, dass er irgendwie anders Schmuck kauft oder zu H&M geht oder so. Aber es geht, glaube ich, eher um so einen Weg, den man einschlägt und sich einfach bewusst wird, dass wir total die Power haben. Wir Konsumenten, wir haben so eine krasse Power mit unseren Kaufentscheidungen, mit unserem Hinterfragen. Absolut. Und wenn man sich dem so bewusst wird, dann kann das auch total viel Freude machen, zu sehen, boah, was habe ich eigentlich für eine Wirkung? Das ist total cool. Ich kann mich richtig für irgendwas einsetzen, indem ich Ja zu einem Produkt sage oder auch mal Nein sage. Und da einfach auch so ein bisschen mehr hinterfrage.
Ja, absolut. Und ich fand es gerade eben so schön, was du gesagt hast, weil da bin ich ja auch ein großer Fan von. Eher dann lieber mal zu sparen und eben etwas abzuwarten, bis man das Geld zusammen hat, als dann zu sagen, ah ja, ich kann es mir eigentlich nicht leisten und dann kaufe ich was billig. Genau. Weil da kommen wir auch wieder so zu dem Punkt mit dem Business Coaching, weil ich dich ja auch vorhin gefragt habe. Also du hast ja dann echt wahnsinnig viel dann gelernt aus den ersten Jahren und bist ja jetzt auch wirklich eine unfassbar erfolgreiche Unternehmerin geworden. Aber wir haben ja auch vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ne, wie viele Jahre man wirklich so viel investiert, aber auch nicht nur Geld, sondern einfach so viel Blut und Schweiß in so ein Unternehmen reintreibt, bis man sich dann mal so die erste Gewinnausschüttung auszahlen kann. Und vielleicht einfach das auch nochmal als kleiner Appell an alle da draußen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Goldwert ja auch immer weiter steigt. Also das heißt auch die Investition in ein gutes Goldschmuckstück hat halt wirklich etwas, wo man ja auch langfristig etwas von hat. Und Modeschmuck ist halt, ne, also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber das ist ja dann letztendlich Müll, oder? Also ich meine, so eine H&M-Kette, die ist ja nach 2-3 Monaten, sieht die übelst aus und dann wandert sie halt einfach irgendwann auf den Müll.
Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer so ein Trugschluss, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und seinen Math macht, wie viel Geld haben wir schon alle ausgegeben für irgendeinen Kramschrott. Und wenn man das mal zusammenzählt, also dann wären viele, glaube ich, überrascht, wie viel Budget sie hätten, um eben das eine gute Stück sich zu gönnen oder auch immer mal wieder. Und Das finde ich immer so eine ganz spannende Überlegung. Aber das hat ja, das ist ja auch psychologisch total krass. Also ich habe mich da auch ganz viel mit auseinandergesetzt, dieses Kaufentscheidung, ne? Wie oft wir dann schnell was kaufen, weil wir uns nicht so wohlfühlen, da kommt man ja auch wieder in diese Coaching. Also irgendwas ist ja immer so, was man quasi damit stillen möchte, mit dem schnellen Konsum, weil man denkt, das gönne ich mir jetzt schnell. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen überwindet und man kann ja auch wirklich ganz coole, es gibt ganz coole Tools, dass du dir wirklich visualisierst oder ausschneidest, was für ein Schmuckstück du dir oder was auch immer und es dir irgendwo hinklebst und dann wirklich dir auch so einen Plan machst, wie, was muss ich irgendwie sparen, wo lasse ich mir mal was schenken, einen Gutschein und so. Und dann kann es ja richtig Spaß machen, dann hast du auch noch so ein Erfolgserlebnis dabei.
Also das gewünschte Schmuckstück mit aufs Vision Board quasi zu packen.
Genau, das muss mit aufs Vision Board.
Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt bist du heute, was hast du gesagt, 37.
Ja.
Du hast viele, viele Erfahrungen gesammelt. Du bist auch durch dieses tiefe Tal gewandert, wo man einfach auch dich ausgenutzt hat, wo man halt einfach, wie du gesagt hast, vorhin gemolken hast. Wie sieht es denn jetzt für dich heute aus? Also das Unternehmen heißt Viri.
Ja.
Und es gibt Lovey Aid mit Alina Merkau zusammen. Ja. Und was ist denn jetzt so heute dein Stand der Dinge? Wenn du dich jetzt heute als Unternehmerin beschreibst mit deinen ganzen Learnings und so weiter, was sind vielleicht auch noch heute die Themen, die dich beschäftigen und wo du sagst, oh, da würde ich immer noch gerne mehr lernen, mehr mitnehmen, vielleicht mit mehr Gelassenheit rangehen? Magst du einmal davon uns noch ein bisschen teilhaben lassen?
Absolut. Also Vieri ist jetzt so in der Form, wie es gibt, im 8. Jahr. Und das ist für mich schon ein Riesenerfolg. Wir tragen uns. Ich habe noch keine Gewinnausschüttung, deswegen war ich ja so inspiriert von deiner Story, weil ich habe ja dann auch noch ein paar Jahre. Nein, aber es ist schon ganz toll, dass sich das Unternehmen trägt. Ich habe ein total tolles Team von 5 Mitarbeitern. Das auch nochmal so eine Aufgabe, ne? Plötzlich, ich habe gegründet, um Dinge zu verändern, um Dinge aufzudecken und plötzlich musst du Mitarbeiter führen. Das ist ja dann auch so, wer bringt mir das eigentlich bei? Da muss ich aber auch dazu sagen, dass natürlich dieses Purpose-Unternehmen ganz doll hilft, auch Mitarbeiter wirklich zu motivieren. Und bin so gerührt von meinem Team, weil die würden für dieses Unternehmen durchs Feuer gehen, weil die natürlich so an dieser Mission mitarbeiten und an dieser Vision mitarbeiten.
Wie viele seid ihr jetzt?
Wir sind bei Vieri 6.
Mhm.
Genau. Und trotzdem merke ich, wo ich trotzdem noch lernen muss, ist dadurch, dass wir es machen, wie wir es machen, haben wir natürlich immer noch ganz viel Reinvestition. Also ich investiere immer noch wahnsinnig viel in den Weg, ins Unternehmen. Und das ist auch okay, aber auch da challenge ich mich immer, ne? Also wie kann ich irgendwie gucken, dass alles in Balance ist, dass dieser Weg des Wandels in Balance ist, aber natürlich auch, ich muss ja auch von irgendwas leben, ne? Und man möchte ja auch mal so einen Erfolg und einen Reward haben. Da war es jetzt super spannend mit Lovey Aid, also mit Alina nochmal quasi neu zu starten, auch nochmal ein anderes Modell zu starten. Da lerne ich auch total viel. Und ich finde es einfach spannend. Ich glaube, Unternehmertum ist, du lernst ja die ganze Zeit. Du bist ja nie an einem Punkt, wo du sagst, so, und jetzt habe ich es verstanden. Und
absolut,
jetzt,
du lernst dann, nie aus.
Du lernst nie aus, dann kommen natürlich Krisen. Also wir waren von den letzten Krisen schon sehr auch betroffen, ne? Weil ein Schmuckstück, so toll wie es ist, aber wenn du plötzlich sparen musst, alles wird teurer, dann fliegt sowas natürlich als erstes von der Liste, weil du natürlich erstmal gucken musst, wie du dein Haus, dein Auto, dein Urlaub und so. Das heißt, auch da zu gucken, wie kann ich durch Krisen besser gehen? Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht, weil krisenerprobt bin ich. Was ich wirklich noch lernen muss, ich habe es vorhin angesprochen, ich bin echt keine gute Salesperson. Das ist was ich wirklich mir auf die Fahne schreibe, weil ich glaube schon, und das ist was, wo wir gerade auch shiften. Ich habe ganz lange überlegt, okay, Vieri soll total unabhängig von mir sein. Ich möchte, dass das so als Marke wahrgenommen wird. Und ich merke mehr und mehr, das geht gar nicht. Und weil Leute kaufen heutzutage keine Produkte mehr, sondern sie kaufen quasi dich und deine Geschichte. Und die Geschichte ist natürlich stark, das weiß ich auch. Und ich lasse daran auch Menschen gerne teilhaben. Aber das heißt, ich muss auch da noch so ein bisschen mehr raus und mich auch mit diesem Unternehmen verbinden. Also ich bin ganz doll verbunden, aber so in dieser Verkaufsrolle auch. Und das mache ich immer gar nicht gerne. Ich husche immer schnell weg, wenn Kunden kommen und habe da meine tolle Anna, die das macht, weil ich immer denke, oh Gott, nein, das kann ich nicht. Und da auch in einzugehen und zu sagen, doch, das darfst du auch. Auch diesen Glaubenssatz, ne? Du darfst da stehen und was verkaufen und du darfst Geld damit verdienen. Das ist okay und das ist auch was, was ich, wo ich an mir arbeite, aber mir das auch wünsche fürs Außen, dass klar ist, du darfst auch mit guten Sachen, auch wenn du dich für etwas Gutes einsetzt, damit darf man Geld verdienen.
Ja, und du musst damit Geld verdienen. Weil du kannst ja wirklich nur das Gute bewirken, wenn du damit überhaupt Geld verdienst. Ne? Ja. Und ich glaube, auch das ist wieder, glaube ich, ein guter Ansatz, weil das haben, glaube ich, ganz, ganz viele, dass sie denken oder wirklich sich sagen, oh, darf ich überhaupt Geld verdienen damit?
Ja, ihr dürft.
Und ich glaube halt auch immer, das gebe ich auch mal allen so gerne mit, dass man sich halt einfach auch ganz klar sagt, wenn ich damit kein Geld verdiene, dann kann ich in diesem Gebiet auch gar nichts verändern. Ja. Das heißt, du darfst und musst damit Geld verdienen, um etwas zu verändern. Ja. Aber auch nochmal ein ganz, finde ich, wichtiger Punkt auch für uns als Unternehmerin, wir müssen nicht alles können.
Nein.
Also ich finde, du darfst dich da gerne in dem Bereich entwickeln wollen, aber ich finde, es ist auch total okay zu sagen, ich kann etwas nicht gut und dafür hole ich mir jemand rein. Und du hast gerade eben einen Namen genannt, eine Person, die jetzt bei euch Sales macht.
Ja, meine tolle Anna.
Genau, und ich glaube halt auch da wieder, ne, dann eher die Inspirationsquelle zu sein ne, und zu sagen, so, ich bin diejenige, die das ganze Unternehmen antreibt und den Purpose hier mit reinbringt, aber ich habe jemand anders, der die Sales macht, weil ich da nicht gut drin bin, finde ich ehrlich gesagt vollkommen okay.
Total.
Na, also deswegen, aber ich glaube halt, vielleicht musst du da einfach nur noch ein bisschen umdenken in die Richtung.
Ja.
Vielleicht bin ich gar nicht diejenige, die unbedingt die Verkäufe antreibt, sondern ich bin diejenige, die Verkäufe treibt.
Total,
also,
absolut.
Und das finde ich eigentlich auch wieder so eine ganz spannende Geschichte. Ne? Ja. So, wie bauen wir eigentlich unser Unternehmen auf? Ne? Warum müssen wir uns immer so denken, wir müssen alles machen und wir müssen perfektionistischer als perfekt sein. Ne?
Ja, absolut. Das ist schon, und man, das, dann kommt man nach Hause, also ist bei mir ganz oft so, dann komme ich nach Hause und dann pickt man sich nur das raus, was man jetzt
was nicht
so
geschafft
gut gemacht hat.
Ja, absolut.
Und setzt den Fokus gar nicht auf das, was man eigentlich alles
total
so rockt. Und
habe ich heute Morgen beim Ausräumen der Spülmaschine ernsthaft gedacht, dass ich dachte so, wow, es ist jetzt schon wieder gleich 11. Was habe ich überhaupt geschafft? Mhm. Und dann habe ich mir wirklich innerlich gesagt, hey, du hast schon das und das und das heute Morgen erledigt. Vielleicht ist es jetzt gerade auch total okay, dass du jetzt nicht noch den fünften Call noch morgens reinquetscht. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, dass da ticken wir Frauen auch alle ähnlich, ne? Dass man halt immer denkt, man muss noch mehr und noch mehr. Und du hast jetzt zwei kleine Kinder, du hast ja auch vorhin erzählt, du schläfst im Moment so wahnsinnig wenig, was man dir überhaupt nicht ansieht. Danke. Das ist unglaublich, dass du zwei Unternehmen führst und noch ein 6 Monate altes,
acht Monate altes
Kind hast. Was alle 20 Minuten wach wird. Es ist unglaublich.
Wirklich,
also Hut ab, dass du überhaupt noch an Sales denkst, ja? Also, dass du überhaupt irgendwie hier sitzt, ja, das ist ja schon mal auch wirklich eine riesengroße Ehre und ich finde deine Story wirklich unfassbar, unfassbar toll und vielleicht kannst du uns noch mal einmal so mitgeben, wie kann man denn auch das Ganze unterstützen? Weil du hast ja gesagt, es gibt die Foundation, die heißt Earthbeat Foundation.
Ja.
Wie kann man die Foundation unterstützen oder was ist das, wo du sagst, so hier brauchen wir einfach auch Unterstützung?
Ja.
Oder vielleicht gibt es ja auch Menschen, die jetzt gerade zuhören und sagen, oh, die Story könnte ich auch in meinen Netzwerken mal verbreiten.
Ja, also sowieso Hilfe immer, indem man drüber spricht. Das ist ganz wichtig. Man kann natürlich Schmuck bei uns kaufen, aber die Stiftung per se, die kannst du natürlich klassisch über eine Spende auch unterstützen.
Wo finden wir da die Spenden?
Auf der Earthbeat Foundation Seite, genau.
Org. Wir werden sie aber auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen.
Ja, cool, vielen Dank. Und es ein ganz, ganz easy Part, wie man helfen kann, ist noch ein kleines Learning. Wir gucken ja immer, wie können wir, also was ist quasi für uns die verantwortungsvollste Art und Weise, mit dem Rohstoff Gold umzugehen. Und für uns gerade ist auch eine Journey. Es ändert sich auch, weil natürlich immer Dinge passieren und dann springt man damit auf und dann guckt man da. Aber was ich ganz spannend finde, ist das Thema, jetzt kommt Elektroschrott. Weil in unseren Handys und in unseren Laptops sind Rohstoffe verbaut, unter anderem auch Gold.
Mhm.
Und das ist natürlich ein wachsender Markt, weil wir immer mehr Elektroschrott natürlich ansammeln, weil wir ständig Devices ändern und so. Und das ist so ein Fokus, in den ich auch investiere und wo wir auch schauen, wie können wir das vorantreiben, dass da die Circular Economy einfach greift, also die Kreislaufwirtschaft. Und wir haben mit der Telekom einen super, darf ich das sagen, mit
ja,
der Telekom?
Absolut.
Okay, cool. Mit der Telekom ein total schönes kleines Projekt. Das nennt sich Handysammelcenter. Und jeder von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ich wette, ihr habt alle noch ganz alte Telefone in euren Schubläden. Weil hatte ich auch, weil du weißt immer nicht, wohin damit. Du willst es irgendwie nicht in Müll werfen. Und man kann sich so eine Box bestellen, total easy, auf der Handy-Sammelcenter-Seite. Und dann kriegt man die zugeschickt, umsonst. Kann Handys sammeln, also A, seine eigenen reinmachen, aber auch im Freundeskreis, keine Ahnung, wenn man Abendessen macht, sagt man einmal, hey, bringt doch eure alten Handys mit. Die sammelt man da drin, die ist komplett datengesichert. Dann schickt man die quasi zurück, ist auch alles umsonst. Und die Handys gehen dann in den Kreislauf zurück und die Stiftung kriegt automatisch von der Telekom
eine Spende. Wow, das ist ja mega cool.
Super cool.
Also da wüsste ich alleine hier in unseren Schubladen liegen, glaube ich, noch ein paar alte Handys. Also sehr gut zu wissen.
Und sowas liebe ich total, weil das meine ich, das ist so das, was Unternehmen schaffen können, mit irgendwie coolen Aktionen einfach Dinge verändern. Und das ist für mich immer, diese Aktion ist so, da klicken so viele Boxen, weil ich denke, man selber ist froh, dass man die Handys los ist. Man hat gleichzeitig quasi Rohstoffe wieder in den Kreislauf gebracht und spendet auch noch für eine Organisation, die sich richtig wiederum cool dafür einsetzt, dass Rohstoffe anders abgebaut werden.
Mega, das mega ist so cool.
Win-win-win.
Sehr, sehr, sehr cool, ja. Mir ist das auch bei Jack's Büchlein immer extrem wichtig, dass wir regelmäßig spenden. Und ich glaube auch, dass den Appell setzen wir jetzt hier einfach mal an alle Unternehmer da draußen, dass ich finde, es ist einfach so wahnsinnig wichtig zu geben und nicht nur zu nehmen, sondern wirklich ganz klar auch zu geben. Und ich glaube, es tut niemandem weh, wenn man einzelne, weiß nicht, Charity-Tage im Jahr macht, wo man sagt, heute gehen mal 50% der Erlöse oder sowas an die Organisation XY oder an eine Foundation. Und ja, ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit Menschen einfach auf sowas ganz viel Wert legen, ja, dass man halt, wie du vorhin sagst, dann Menschen kaufen auch von dir als Mensch und dass man halt Stories dahinter wissen will. Und ich glaube einfach, wir können alle ganz viel zurückgeben. Und ja, ich finde es unfassbar toll, was du machst, Guja. Vielen, vielen Dank, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Und ganz, ganz viel Erfolg für dich weiterhin.
Danke dir.
Also ich muss wirklich sagen, dass ich immer noch Gänsehaut habe. Ich hatte das selten, dass ich so gebannt einer Gästin hier zugehört habe, weil ich das einfach vollkommen crazy finde, wie eigentlich so das Schicksal dazu geführt hat, dass sie heute wirklich als Schmuckdesignerin bekannt ist und was sie für ein taffen Weg gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir euch mal wieder inspiriert haben für euren eigenen Werdegang. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt und freue mich schon sehr auf eine weitere neue Folge mit euch. Ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben mit Anregungen oder Wünschen für weitere Folgen. Einerseits an die E-Mail-Adresse info@glowcast.de oder schreibt uns auch super gerne einfach über Instagram. Der Instagram-Account heißt glowcast.podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch jetzt eine glowige Woche.